Wir werden in 5 Jahren nicht fertig sein und wir werden in 5 Jahren auch nicht bei der Hälfte sein. So glaube ich, so realistisch muss man sein. Köln hat ungefähr, ganz grob gesprochen, 300 Schulen. Und wenn ich jetzt sage, 2 Drittel davon sind sanierungsbedürftig, sprich 200 Schulen. Und so ein Schulprojekt gibt natürlich unterschiedlich große. Eine große weiterführende Schule ist auch gerne mal ein 3-stelliger Millionenbetrag, der dafür erforderlich ist. Aber auch eine kleinere Grundschule fängt dann auch irgendwie bei 15, 20 Millionen an. Aber selbst wenn ich jetzt mal sage, was ich 30 Millionen oder 40 Millionen, so ein durchschnittliches Schulbauprojekt, so dann kann man bei 260, muss man nicht lange rechnen, wie viele Schulen ich dafür durchbekomme und wie viele noch überbleiben.
Das ist der Immobilierusch-Podcast von Immocom. Jede Woche die Köpfe, Projekte, Konflikte und Geschichten der Immobilienwirtschaft. Mit Yvette Wagner.
Wir werden in 5 Jahren nicht fertig sein. Wir werden in 5 Jahren auch nicht bei der Hälfte sein. Das sagt Björn Fries, Senior-Teamleiter bei Dres & Sommer, studierter Architekt und Experte für Schulbau. Ist also das Sondervermögen für Infrastruktur doch nur Augenwischerei und eben nicht der süße Brei für die Immobilienbranche? Björn arbeitet seit Jahren direkt mit Kommunen und sieht, wie das Sondervermögen nun in der Praxis ankommt. Leider viel zu langsam, als langwieriger Prozess, der durch Verfahren, Vorgaben und fehlende Grundlagen geprägt ist. Die Mittel stehen bereit, treffen jedoch auf ein System, in dem beispielsweise die losweise Vergabe weiterhin der Regelfall ist. Gleichzeitig wächst der Druck, Abläufe anders zu organisieren. Gebündelt über Total- und Generalunternehmer mit weniger Schnittstellen und kürzeren Wegen. Ergänzend kommen Public-Private-Partnership und Investorenverfahren hinzu. Vor allem dort, wo Städte und Gemeinden nicht selbst entwickeln können, weil Flächen fehlen oder sich nicht sichern lassen. In diesen Konstellationen verschiebt sich die wirtschaftliche Logik. Private Partner kalkulieren mit Rendite, während viele Kommunen ihre eigenen Aufwände nur eingeschränkt abbilden können, beispielsweise bei den Betreiberkosten für Immobilien. Entscheidungen entstehen unter Unsicherheit innerhalb enger rechtlicher Vorgaben und begrenzter Spielräume. Und genau an diesem Punkt wird Veränderung schwierig. Wenn man den Status quo ändern möchte, dann gibt es halt immer jemanden, der dagegen ist, sagt Björn. In diesem Sinne, viel Spaß beim Podcast mit Björn Fries von Dreso. Bevor es in das Gespräch geht. Dieser Podcast wird präsentiert von der Junike-Gruppe. Julius und Jobs Junike investieren in Hallen. Konkret bedeutet das Logistik- und Unternehmensimmobilien in wachstumsstarken Regionen. Von Hamburg bis Leipzig und von Berlin bis Kassel. Was wichtig ist, ein starker Substanzwert. Klare Value-Add-Potenziale und Nutzungsmöglichkeiten, die sich kurz- bis mittelfristig rechnen und eine professionelle Mieterstruktur. Erbpacht und Teileigentum funktionieren nicht, weil das Unternehmen sein Bestandsportfolio vergrößern möchte. Sie haben eine passende Immobilie oder ein Grundstück? Dann freuen sich Julius und Jobs Junike über ein Angebot. Gern per LinkedIn, auch über mich oder über die Homepage junike-gruppe.com. Alle Fakten dazu auch in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß. Ich bin gerade dem Tode entronnen mit einem Glasfahrstuhl in die 5. Etage gefahren und am Glasgeländer gestanden. Überhaupt nicht mein Beat, aber ich bin total fröhlich angekommen bei Dres & Sommer in Köln. Und mir gegenüber sitzt Björn Fries. Hallo, lieber Björn.
Hallo und herzlich willkommen.
So, du bist Senior-Teamleiter bei Dres & Sommer, studierter Architekt, Experte für Schulbau und öffentliche Hand.
Ja, kann man so ganz gut zusammenfassen. Ja.
Ein kleines Politiker-Bingo zu Beginn. Mhm. Wer hat folgenden Satz gesagt? Die Infrastruktur in Deutschland ist peinlich.
Die Infrastruktur in Deutschland ist peinlich. könnten vermutlich viele gesagt haben. Ich habe ehrlicherweise keine Ahnung, deswegen würde ich raten. Ich überlege gerade, bei wem das von der Sprache her passt. Wäre so ein klassisch polternder Markus Söder.
Es war Lars Klingbeil.
Lars Klingbeil, okay. Ja.
So, der Investitionsstau wird aufgelöst, es wird angepackt.
Das hört sich nach Doppelwumms an. Ich würde auf unseren ehemaligen Bundeskanzler tippen. Oder?
Es war Henrik Wüst.
Henrik Wüst, okay, schon wieder daneben.
Deutschland kann Infrastruktur, Deutschland kann solche Projekte sehr schnell umsetzen.
Ich glaube, das weiß ich. Und zwar haben wir ja hier in der Nähe im Sauerland ein großes Brückenbauwerk, was neu gebaut worden ist. Und insofern würde ich auf Friedrich Merz tippen, der das da, glaube ich, gesagt hat im Zuge der
Eröffnung. Richtig. Ja. So, dann wollen wir mal, also der Rahmen steht, es geht um Infrastruktur. Mhm. ein sehr spannendes Thema, was uns so seit 2 Jahren, würde ich jetzt mal sagen, beschäftigt. Der Doppelwumms, du hast ihn schon angesprochen. Es ist der süße Brei der Immobilienwirtschaft. Hoffnungsträger, Geldgeber, Absicherung für die kommenden Jahre. Jetzt gibt es, also ich lese ja sehr viele Studien und das auch immer sehr gern. Es gibt 2 Institute, die sehr genau geschaut haben. Einmal das IFO-Institut und das Institut der Deutschen Wirtschaft Köln. Beide mit einem sehr ähnlichen Ergebnis. 2025 wurden hohe Kredite aufgenommen. Die Investitionen sind jedoch kaum gestiegen. Rund 85-95%, das ist halt ein bisschen unterschiedlich zwischen beiden, der Mittel flossen nicht in neue Projekte. Stattdessen ersetzten sie Ausgaben aus dem Kernhaushalt. Also alles nur Verschiebebahnhof.
Jetzt bin ich kein von den Finanzpolitiker, aber was ich erstmal, wenn man jetzt das bezieht auf das Sondervermögen, wo es im Wesentlichen darum geht, also die 100 Milliarden, die da erstmal auch für Infrastruktur für Kommunen bereitgestellt, oder nee, für Kommunen ist schon wieder falsch, aber bereitgestellt wurden, sind ja über die Kaskade quasi Bund, Land, Kommune, ehrlicherweise erst ab Anfang diesen Jahres für die Kommunen überhaupt verfügbar. Insofern ist es dann auch nicht verwunderlich, dass da im letzten Jahr nicht viel von abgerufen werden konnte. Insofern, ja, ich glaube, Verschiebebahnhof beobachte ich jetzt erstmal nicht so. Also aus meiner Sicht ist schon eine hohe Zweckbindung auch bei dem Thema damit drin. Also wenn ich mir das auch gerade angucke, wie das für NRW geregelt worden ist. Das, was bei den Kommunen ankommt, von dem dann die Hälfte sogar auch für Schulbau zwingend zu verwenden ist. Es gibt aus meiner Sicht da keine weitere Regulatorik, die das dann noch wieder so einschränkt, dass es hinter dann tatsächlich keiner abrufen kann, weil das ist immer so ein bisschen ja der Spagat, den man da irgendwie hinbekommen muss. Auf der einen Seite möchte man es natürlich, dass es im Sinne des Fördergebers verwendet wird. Auf der anderen Seite, wenn ich das zu komplex und zu kompliziert mache, dann ruft es hinter keiner mehr ab. Insofern ist da ein großer Teil des Geldes durchaus zwar zweckgebunden, aber mit weiten Freiheiten versehen worden. Insofern, ja, Verschiebebahnhof kann ich jetzt so erstmal nicht wahrnehmen. Es wird halt aber eben auch noch ein paar Tage bedauern, bis es dann da in den Projekten ankommt, weil es zusätzlich ja auch, und das zahlt auf dieses Thema Verschiebebahnhof ja ein, eben Bedingung war, dass das alles Projekte sein müssen, die nicht vor Anfang 2025 schon gestartet sein durften. Und insofern, diese Projekte müssen dann natürlich auch erstmal definiert werden. Und insofern ist das jetzt aus meiner Sicht nicht wahnsinnig verwunderlich, dass das dann eben auch ein bisschen dauert, bis es ins Rollen kommt.
Also wir wollen dann auch noch so ein bisschen über die Modalitäten sprechen, unter denen das geschieht. Ich möchte nur erstmal noch ein ganz anderes Thema anschneiden. Ich komme ja aus Dresden. Da fiel einfach mal so die Carola-Brücke zusammen. Eine der Hauptverkehrsadern der Stadt. So, die ist jetzt halt eine Weile gar nicht mehr da. Man sieht sie auch so nicht mehr. Es staut jetzt auch nicht viel mehr. Also am Anfang war ja da Riesenchaos. Der Verkehr hat sich wieder irgendwie so eingerichtet. Es wäre jetzt doof, wenn noch eine Brücke zusammenfällt. Aber eigentlich geht es ja so. Also ist dieses Infrastrukturthema, ich würde jetzt mal gerne als Bankart 100 Nutzer die Deutsche Bahn ausschließen, hat das viel mit Hyperventilieren zu tun? Ist es wirklich so schlimm? Kommt es auf den Bereich an?
Ich würde sagen, sowohl als auch. Also es natürlich ist, wenn man auch gerade Presse liest, ist Presse immer negativ bei solchen Themen. Da wird natürlich dann auch viel, viel extrem aufgebauscht. Und wenn auch mal Sachen gut laufen, dann dauert auch das extrem lange, bis das dann mal irgendwo wahrgenommen wird, wenn es überhaupt wahrgenommen wird. Aber ja, also ich würde jetzt nicht das, was, wenn ich es richtig jetzt im Kopf habe, Lars Klingbeil gesagt hat, dass das alles komplett peinlich ist. Aber es gibt einfach einen wahnsinnigen Sanierungsstau in Deutschland vor allen Dingen. Also wir haben auch Neubaubedarf, also wenn ich jetzt auch gerade auf Hochbau gucke, Schulbau gucke, gibt es dann natürlich auch durch steigende Schülerinnenzahlen einen Bedarf, zusätzliche Schulen zu bauen. Es sind aber, da gehen die Schätzungen so ein bisschen auseinander, zwischen 2/3, wenn nicht gar 3/4 der Schulen, die eben jetzt in so einer Kommune wie Köln oder auch anderswo stehen, sind einfach komplett generalinstandsetzungs-sanierungsbedürftig. Das hat was damit zu tun, ähnlich wie bei der Carola-Brücke auch, dass da halt einfach jahrelang eben in der Instandhaltung gespart wurde, weil man damit jetzt keine Politik gewinnen kann, sondern man, ja, sexy sind immer eben neue Projekte, die man irgendwo in die Landschaft stellt. An der Bauunterhaltung kann man ohne direkte Schmerzen ein bisschen einfacher sparen. Deswegen ist das halt an vielen Stellen jahrelang gemacht worden. Und das fällt uns halt jetzt einfach an vielen Stellen auf die Füße. Hinzu kommt, dass einfach in den 70er, 80er Jahren sehr, sehr viele Gebäude errichtet wurden. Gerade auch Schulbauten sind oder Universitäten sind in der Zeit sehr, sehr viele gebaut worden, weil es eben dort zu Zeiten der Boomer quasi auch einfach einen extremen Bedarf gab. Und ja, diese Gebäude sind halt jetzt einfach 30, 50 Jahre später eben dann irgendwann, also 50 Jahre eher, später sind die dann halt mal durch und lassen sich eben nicht beliebig lange einfach nur ignorierend weiter verwalten, sondern müssen eben grundlegend angepackt werden.
Wir haben ja jetzt schon mehrfach das Wort Sondervermögen am Wickel gehabt. Glaubst du denn, dass das überhaupt reicht? Also was du jetzt so sagst, du bist jetzt Experte für Schulen. Wenn wir das jetzt also an alle Bundesländer aufteilen und die dann an die Kommunen, das reicht doch nie im Leben.
Ja, das kann man durchaus so zusammenfassen. Also natürlich ist es erstmal eine gigantische Menge Geld, die da jetzt vom Bund erstmal bereitgestellt wurde. Wenn man das dann weiter runterbricht, wird es von Kaskade zu Kaskade natürlich auch immer weniger. Also wenn ich das einfach mal in etwas begreifbare Größenordnung bringe, wie gesagt, es ist jetzt in unserem Fall NRW, ist es ja erstmal geht ein Teil, 20 Milliarden gehen vom Bund an NRW über. Das Land NRW tut dann selber noch ein bisschen was dabei. Wenn man das jetzt mal runterbricht auf zum Beispiel eben so eine Kommune wie Köln, da kommen am Ende des Tages über Direktzuwendungen 520 Millionen an. So, davon ist nach den Verwendungszwecken, die dafür vorgesehen sind, die Hälfte für Schulbau vorzusehen. Und wenn man das dann ins Verhältnis setzt, Köln hat ungefähr ganz grob gesprochen 300 Schulen. Und wenn ich jetzt sage, zwei Drittel davon sind sanierungsbedürftig, sprich 200 Schulen. Und so ein Schulprojekt gibt natürlich unterschiedlich groß. Eine große weiterführende Schule ist auch gerne mal ein dreistelliger Millionenbetrag, der dafür erforderlich ist. Aber auch eine kleinere Grundschule fängt dann auch irgendwie bei 15, 20 Millionen an. Aber selbst wenn ich jetzt mal sage, was ich 30 Millionen oder 40 Millionen, so ein durchschnittliches Schulbauprojekt, so dann kann man bei 260, muss man nicht lange rechnen, wie viele Schulen ich dafür durchbekomme und wie viele noch überbleiben. Das heißt, da wird das Geld sicherlich nicht ausreichen, dass wenn man das ausgegeben hat, dass dann die ganzen Probleme, die es in der sozialen Infrastruktur gibt, gelöst sind, sondern da kommen wir vielleicht in einen einstelligen Prozentbereich mit. Und dann gibt es eben trotzdem noch ganz viele weitere Projekte, die auch angegangen werden
müssen. Aber dann ist es ja Augenwischerei.
Ja, was heißt Augenwischerei? Ich finde es erstmal ein gutes Signal, dass es in diese Richtung geht, aber es wird eben damit nicht zu Ende sein. Und aus meiner Sicht die aktuell jetzt größere Herausforderung ist tatsächlich neben der ganzen Finanzierungsthematik einfach auch die Umsetzungsseite sich anzugucken und zu gucken, wie kriegen wir dieses Geld auch in einer möglichst kurzen Zeit und zielgerichtet und effizient in die Umsetzung. Und das ist dann tatsächlich eher ein Umsetzungsproblem, weil ich halte immer nicht so viel davon, das ist ja auch gerade in Presse und dergleichen sehr beliebt, so ein öffentlicher Handbashing. Da halte ich persönlich nichts von, weil ich arbeite sehr viel mit der öffentlichen Hand logischerweise zusammen. Ich erlebe da sehr, sehr viele engagierte Personen oder Mitarbeitende von öffentlicher Verwaltung, die sich einfach trotz systemischer Herausforderungen einfach dort auf den Weg machen, an vielen Stellen wirklich auch was bewegen wollen. Es sind einfach an vielen Stellen systemische Themen, die das Ganze erschweren. Von Vergaberecht angefangen bis zu Dezernatsverteilungsthemen, die dann einfach strukturell in Silos organisiert sind. Da gibt es viele Themen, über die wir gerne auch noch sprechen können, die dann einfach trotz dem Engagement von Einzelnen das Ganze erschweren.
Gut, bevor wir genau über diese systemischen Themen sprechen, ich habe ja schon ein bisschen was zu dir gesagt. Was müssen wir denn jetzt hier über dein Team hier vor Ort wissen? Was macht ihr? Vielleicht hast du auch ein oder zwei konkrete Beispiele, woran ihr gerade arbeitet.
Genau, ich habe es ja schon, oder du hast es vielmehr eingangs gesagt, mein Fokus ist in Nordrhein-Westfalen die öffentliche Hand. Davon ist ein großer Schwerpunkt ist Schulbau, weil Schulbau nun mal gerade bei den Kommunen eben auch die breite Masse von Gebäuden ausmacht, die eben umgesetzt werden. Wenn Köln 300 Schulen hat, dann hat es eben auch nur ein technisches Rathaus. Insofern, damit kann man es, glaube ich, ganz gut plakativ begründen, warum das eben auch ein starkes Schulbauthema ist. In dem Bereich sind wir für viele große und kleine Kommunen eben tätig, in unterschiedlichsten Rollen. Unser Markt entwickelt sich so ein bisschen weg. Das hat eben auch diese systemischen Gründe, die ich gerade angerissen habe, zum Hintergrund. Wir haben zunehmend Projekte, in denen wir eben nicht mehr in diesen ganz klassischen Einzelgewerke vergaben, also wo ich mir den Architekt, den TGA-Planer, den Statiker und alles mögliche, auch die ausführenden Gewerke alle hinter einzeln suche, sondern wir haben zunehmend Projekte, wo wir mit sogenannten alternativen Abwicklungsmodellen arbeiten, also sprich Total- oder Generalunternehmervergaben, wo wir für die Kommunen dann, also im Fall von einer Totalunternehmervergabe zum Beispiel, eben über am Anfang quasi den Bedarf klären, das sauber beschreiben und dann einen Partner suchen, der das komplett plant und baut. Das ist, sag mal, der vergaberechtlich auch schon der Sonderweg. Also das Vergaberecht zwingt eigentlich erstmal zur losweisen Vergabe. Oder nicht nur eigentlich, sondern das ist eben auch der Regelfall, der dort definiert ist. Und es ist in zu begründenden Ausnahmefällen eben auch möglich davon abzuweichen. So, das ist vor 10 Jahren, hat das fast keine einzige Kommune gemacht, weil eben immer gesagt wurde, nee, ist per Gesetz eigentlich erstmal nicht vorgesehen. Der Druck ist mittlerweile so groß, dass sich immer mehr Kommunen auf diesen Weg begeben. Und aus meiner Sicht ist es auch, führt da eigentlich fast kein Weg mehr dran vorbei. Ich bin, wie gesagt, selber Architekt. Unsere Architektenschaft kämpft da oft manchmal so ein bisschen dagegen. Ich stehe da manchmal so ein bisschen und schüttel etwas mit dem Kopf, weil ich das nicht ganz nachvollziehen kann, weil es jetzt am Ende, das ist ein Irrglaube, dass deswegen jetzt nur noch Riesenkonzerne planen. Die Totalunternehmer, die sich auf solche Verfahren bewerben, greifen genauso gut auf Planungsbüros und auch auf ausführende Unternehmen im Mittelstand zurück, die das dann umsetzen. Es hat nur einfach den Vorteil, dass ich nicht dieses, ja, in weiten Teilen aus meiner Sicht dysfunktionale Vergaberecht dann immer an der Hacke habe quasi, sondern einfach dort ja als wirtschaftlich aufgestelltes Unternehmen eben nachdem ich einen besten Preis abgegeben habe im Wettbewerb, dann eben etwas mehr Freiheiten generiert, um dann auch die tatsächlichen Nachunternehmer zu finden, die das dann hinterher auch eben umsetzen. Mhm. Und insofern ist das eins der großen Felder, was wir bespielen, in der Regel dann eben auf Seiten der Kommunen, wo wir das Ganze vorbereiten, durchführen, unterstützen und so ein bisschen eben auch ein Korrektiv dann zu dem Totalunternehmer darstellen, sodass ich als Kommune nicht komplett einfach dem ausgeliefert bin. Damit einhergehend natürlich die Kommunen auch vom Personal her, von den Kapazitäten her entlasten. Und das ist so das große Betätigungsfeld, in dem wir unterwegs sind. Zusätzlich sind wir seit den letzten 1-2 Jahren in vor allen Dingen auch größeren Kommunen eben auch mit Investorenverfahren unterwegs, also wo teilweise Kommunen aus unterschiedlichsten Gründen, kann man vielleicht auch gleich nochmal ein bisschen beleuchten, die Gebäude gar nicht mehr selber errichten, sondern eben sich als Mieter dann hinterher in solche Objekte einmieten oder gibt dann teilweise auch ein paar andere Konstellationen. Und da sind wir auf beiden Seiten theoretisch tätig, also manchmal eben auf Seite der Kommune, die sich dann eben einen Investor sucht, der dort beispielsweise auch eine Schule oder auch ein anderes öffentliches Gebäude errichtet und nachher vermietet über einen langfristigen Mietvertrag mit dann auch eben dem Betrieb des Gebäudes. Oder wir sind teilweise eben auch auf Seiten von Investoren dort tätig in der Begleitung, weil diese Kommunikation zwischen Investoren und Kommunen auch nicht immer komplett reibungslos funktioniert, weil es einfach
unterschiedliche Sprachen,
zwei Welten sind, die da so ein bisschen aufeinander prallen mit auch unterschiedlichen Sprachen. Und da können wir manchmal ganz gut auch eine Übersetzungsleistung dann irgendwie.
Vielleicht jetzt noch mal ein oder zwei Beispiele konkret. Was habt ihr gerade?
Wir haben in Köln große Maßnahmenpakete, also wo neben dem, was ich gerade berichtet habe mit den Totalunternehmern, die Stadt tatsächlich auch gar nicht mehr diese Steuerungsleistungen einzeln ausschreibt, sondern zu größeren Paketen zusammengefasst hat. Da ist dann alles Mögliche drin, von einer Grundschule über eine Förderschule bis zu einer weiterführenden Schule. Wir haben für die Stadt Essen zum Beispiel auch zwei große Gymnasiumsprojekte, die wir begleiten dürfen. Wir haben aber auch viele kleinere Kommunen, die wir eben in unterschiedlichsten Projekten begleiten. Das war jetzt aus dem Bereich Schulbau. Gibt viele weiter. Wir haben zum Beispiel vor jetzt 1-2 Monaten in Bonn die Beethovenhalle-Sanierung begleitet. Auch ein sehr, sehr langer Weg. Also wir sind da halber Wege eingestiegen. War ein nicht ganz einfacher Prozess, weil das Projekt stark in Schieflage war. Wir dann dazu gestoßen sind und mit haben helfen dürfen, das wieder auf die Zielgerade zu bringen. Und sind sehr glücklich darüber, dass das jetzt gerade neu eröffnet wurde und genau damit eben abgeschlossen ist.
Jetzt lass uns mal nacheinander die Themen kurz abarbeiten. Du hast gesagt, also kein Verwaltungsbashing. Du arbeitest ja jetzt sehr viel mit Verwaltung, deshalb ist schon klar, dass du da kein Bashing machen möchtest. Ist denn das Bashing, ich frage es jetzt mal so ganz allgemein, trotzdem so ein bisschen berechtigt? Du hast vorhin gesagt, du siehst da sehr viele engagierte Leute. Ist denn das jetzt, also liegt das, ich sage es jetzt mal ein bisschen platt, am Mindset der Mitarbeiter? Liegt es an den Umgebungsvariablen? Liegt es an, wir haben das schon immer so gemacht, deshalb machen wir es jetzt mal weiter? Wo ist denn aus deiner Sicht sozusagen die stärkste Belastung?
Na, ich bin der Meinung, und ich meine, klar, jede große Kommune, jede große Verwaltung hat wie jedes große Unternehmen auch einen Querschnitt durch die Gesellschaft als Mitarbeitende. Insofern gibt es natürlich immer engagierte und weniger engagierte Mitarbeitende. Das finde ich ist aber erstmal kein genereller Unterschied zwischen einer öffentlichen Verwaltung und einem Privatunternehmen. Und das vorweggestellt, bin ich der Meinung, dass es im Wesentlichen einfach auch systemische Themen sind. Wenn ich mir angucke, wie aus Gesetzgebungsthemen heraus öffentliche Verwaltung zum Beispiel auch mit Bürgereingaben beschäftigt wird, wo was alles beantwortet werden muss. Sie können, oder du kannst die sinnloseste Frage irgendwie da in der Verwaltung reingeben, es muss beantwortet werden. Das verbindet zum Beispiel an ganz vielen Stellen wahnsinnig viel Kapazität. Jetzt will ich nicht damit sagen, dass das alles Quatsch ist und dass es irgendwie, dass es eine Bürgerbeteiligung nicht mehr geben dürfte, da weit davon gefehlt.
Aber ja, aber
ist halt,
braucht es dann mehr Mut in den Verwaltungen, um zu sagen, also ja, wir wägen hier ab, aber ich muss jetzt nicht alles.
Ja, es ist natürlich, also was heißt mehr Mut? Am Ende des Tages ist es halt nun mal eben gesetzlich geregelt, dass das bei alles beantwortet werden muss, was ja auch seine Berechtigung hat, aber es ist eben ein, da können die Mitarbeitenden nichts dafür, da müssen die auch nicht einfach mutiger werden, sondern da gibt es einfach ein Regelwerk, was zu beachten ist, was umgesetzt werden muss und dann sind die Freiheitsgrade da in dem Sinne natürlich auch stark eingeschränkt.
Aber das wiederum bedeutet ja, bevor man so ein Sondervermögen aufsetzt, hätte man sich da nicht erstmal genau Gesetze, Regulierungen anschauen müssen, um es eben schneller zu machen? Also
ja,
ist der dritte Schritt vorm ersten sozusagen?
Ja, ich glaube, also kann man grundsätzlich so sehen. Das ist durchaus auch, also ich glaube, die Politik hat das durchaus erkannt. Es gibt ja auch das Thema Planungsbeschleunigungsgesetz, mit dem das durchaus eben auch erkannt wurde und angegangen wurde. Das ist für die Kommunen aber tatsächlich einfach nicht, also da gab es einfach dann auch wieder wahnsinnig, das ist halt Politik, von wahnsinnig vielen Interessensverbänden Sturm gelaufen dagegen, weil also ganz konkret ging es ja genau um dieses Thema, was wir vorhin hatten, losweise oder eben Gewerke, nicht losweise Vergabe, also Bündelung von Leistungen, was man in Frage stellen wollte. Es gibt wahnsinnig viele, ob das die Handwerksverbände sind, ob das die anderen Berufsverbände sind, Architektenkammern, die wahnsinnig dagegen Sturm gelaufen sind. Aus Sorge, aus meiner Sicht, immer wenn man den Status quo ändern möchte, dann gibt es halt immer jemanden, der dagegen ist. So. Und insofern ist das halt ein Stück weit daneben stecken geblieben. Es gab durchaus aus meiner Sicht die Ambitionen der aktuellen Regierung, dort eben auch weitgreifende Vereinfachungen einzuführen. Man hat sich dann am Ende des Tages so ein bisschen darauf beschränkt, es gibt diese Abweichung von der Losweisenvergabe durchaus für den Infrastrukturbereich, für den Militärbereich, für das Ganze, wo wir gerade aber drüber gesprochen haben. Für Kommunen hat sich da gar nichts geändert. Also gar nichts ist nicht ganz richtig. Es gibt ein paar kleinere Details, die vereinfacht worden sind. Aber zum Beispiel muss ich genauso weiterhin, wenn ich als Kommune eine Schule in einem TU-Verfahren machen möchte, mir einen Rechtsanwalt nehmen oder selber haben, der das einigermaßen kreativ begründet. Und ich begebe mich zumindest dann an der Stelle erstmal in einen Graubereich, wohingegen so die ganz sichere Bank ist, immer zu sagen, ich mache das in der Einzelgewerkevergabe, dann kann mir hinter keiner da irgendwie an die Karre fahren. Und es gibt zum Glück, finde ich, mittlerweile, weil es eben auch immer mehr Kommunen machen, immer mehr Nachahmer, immer mehr Kommunen, die dann auch den Mut haben, durchaus solche Wege zu beschreiten. Aber es ist halt eben, und das wäre ja mein Wunsch eigentlich gewesen, das einfach gleichberechtigt nebeneinander zu stellen, zu sagen, ja, du kannst deine losweise Vergabe machen, du kannst eben auch durchaus Pakete bündeln, Leistungen bündeln, wenn das insbesondere, weil das Thema Termin ist eben kein juristisch verwertbarer Grund. Also das darf ich nicht als Argument anführen, dann fällt es eher juristisch in sich zusammen. Das heißt, ich muss mir mal kreative andere technische Gründe überlegen. Findet man immer alles irgendwann, aber es ist am Ende des Tages eben auch ein bisschen angreifbar. Und insofern bedarf es dann dieses Mutes. Wie gesagt, zum Glück gibt es aus unserer Sicht zunehmend Kommunen, die das dann einfach auch tun, weil sie eben feststellen, in den anderen Verfahren ist es aktuell einfach nicht mehr abbildbar. Da hätte ich mir einfach wirklich ein bisschen mehr Gestaltungsfreiheit gewünscht, dass man das durchbekommt und diese Mittel oder auch ein Investorenverfahren, da gibt es noch viel mehr Intransparenz. Ja, so ein Totalunternehmerverfahren ist zumindest, ist auch nicht regulatorisch total durchdekliniert, aber da gibt es bewährte Praxisen, wie man sowas auf den Markt bringen kann. Gibt es auch Bieter, die das dann entsprechend bedienen in diesem Investorensegment. Das ist momentan noch eine absolute Nische. Hat sicherlich auch seine Grenzen, weil es gibt sicherlich Modelle, die dann auch erstmal aus Steuerzahlersicht vielleicht nicht unbedingt zwingend Sinn machen. Aber es gibt durchaus auch, glaube ich, Anwendungsfälle, wo das Sinn machen kann. Und da ist es so intransparent, dass das eigentlich nur in absoluten Notnagelfällen wird dann mal zu diesem Mittel gegriffen. Und damit verspielt man aus meiner Sicht eben auch ein bisschen Potenzial.
Wie sieht es denn mit Kapazitäten aus? Wir haben ja sehr lange immer darüber geredet, also man musste da schon irgendwie auf den Knien hinrobben, zu Bauunternehmen und so. Wie sieht das jetzt momentan aus? Neubau findet ja jetzt nicht mehr so stark statt, trotzdem findet ja viel Bestandssanierung statt. Wie erlebst du das so?
Ja, hat sich tatsächlich aus kommunaler oder öffentlicher Handsicht deutlich verbessert. Also wir haben, wenn ich mir das angucke, vor 8, 9, 10 Jahren durchaus auch schon total Unternehmervergabeverfahren für Kommunen durchgeführt, wo wir aber teilweise einfach einen sehr engen Markt nur hatten mit hinter dann irgendwie pro Projekt 1, 2 Bewerbern überhaupt, wo das hat dann auch an verschiedenen, also hat auch durchaus auch funktioniert, aber ist natürlich nicht der wünschenswerte Zustand. Mittlerweile ist das tatsächlich so, wie du sagst. Also es ist jetzt auch noch nicht so, dass irgendwie, die totalen Unternehmer dann Schlange stehen und irgendwie, 30, 40 Bewerbungen eingehen auf irgendein Verfahren, aber es ist in den Verfahren, die wir durchführen, durchaus mittlerweile so, dass sich in der Regel im Teilnahmeantrag mehr Bewerber melden, als man, typischerweise lässt man ja irgendwie 3 bis 5 dann in, fordert man auf, ein Angebot abzugeben. Natürlich auch, dass nur bedingt sinnvoll ist, sich jetzt irgendwie 20 Angebote machen zu lassen.
Da muss man ja auch alles bearbeiten.
Ist auch wirtschaftlich nicht sinnvoll. Nee. Muss man bearbeiten, muss man hinterher auch Entschädigung für bezahlen. Das macht dann keinen Sinn. Aber insofern ist da mittlerweile, finde ich, schon ein Markt da, der dann auch solche Verfahren, finde ich, ja gut rechtfertigt. Weil das genauso wie in einem Architekturwettbewerb kriege ich eben mehrere Lösungen präsentiert. Ich habe die Möglichkeit, mit den Bietern über alles von Vertrag bis zu Qualitäten, bis zu Preis und Terminen auch zu verhandeln. Und wenn da wirklich so ein Wettbewerb gegeben ist, dann habe ich als Kommune hinter am Ende des Tages eben 3, 4, 5 Angebote da liegen, die ich sowohl in der Qualität bewerten kann, die ich auf der Terminschiene bewerten kann, auf der Kostenschiene bewerten kann. Und wenn ich dann zuschlage und nachher nicht mein Nutzer komplett durch die Decke geht und was komplett anderes haben will, dann zeigt die Erfahrung, habe ich auch sehr viel Planungssicherheit als Kommune dann, weil das dann in der Regel auch wirklich gelingt, diese Projekte in der zugesagten Termin- und Kostenschiene abzuwickeln.
Und das Unternehmen hat die Zahlungssicherheit der Kommune.
Ja, auch das ist natürlich,
Punkt, oder?
Das ist für manche Unternehmen sicherlich manchmal auch ein bisschen anstrengender, mit einer Kommune zusammenzuarbeiten als mit einer Privatwirtschaft, aber auf der anderen Seite ist die Ausfallwahrscheinlichkeit dann auch ein bisschen geringer. Insofern ist da Kosten-Nutzen, glaube ich, im Verhältnis.
Du hast vorhin auch von der Investorenseite gesprochen und hast da gesagt, da gibt es verschiedene Modelle. Lass uns noch mal kurz darüber reden. Also welche Modelle gibt es? Welche Investoren sind das? Und welchen Stellenwert hat denn das? Also ist das noch eine Nische oder?
Ja, ist es definitiv. Also aktuell ist das aus meiner Sicht eine völlige Nische. Ich bin auch jetzt nicht der Meinung, dass das, also zumindest realistisch nicht der Meinung, dass das jetzt demnächst irgendwann so sein wird, dass wir die überwiegende Anzahl von kommunalen Gebäuden in Investorenverfahren abwickeln. Ich finde, es gibt aber durchaus in einzelnen Fällen auch gute Gründe dafür, das eben so zu tun. Es muss halt wirklich auch ein Mehrwert entstehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einfach nur vergleichen würde, ein Investorenmodell, was heißt, baue mir das, bringe mir vielleicht noch das Grundstück mit und vermiete mir das hinter langfristig und der ganze Gebäudebetrieb bleibt aber trotzdem bei der Kommune, dann, wenn ich das vergleiche gegenüber einem Totalunternehmervergabeverfahren, entsteht da aus meiner Sicht jetzt erstmal aus Steuerzahlersicht vor allen Dingen auch kein Mehrwert, weil ich muss natürlich dann auch, ein Investor hat eine Renditeerwartung, auch wenn die sicherlich jetzt vielleicht in so einem Segment eine andere ist als bei einem etwas risikoreicheren Bürogebäude, wo ich eben auch eine Ausfallwahrscheinlichkeit habe oder Nachmietungsthemen. Eine Kommune wird in der Regel eben sehr langfristig mieten und wahrscheinlich auch über den Maximum von 30 Jahren hinaus das Gebäude noch benötigen. Aber dennoch habe ich am Ende des Tages eben eine Renditeerwartung, die ich ja mitfinanzieren muss. Also insofern wird es jetzt erstmal ja nicht dadurch günstiger, dass ich sage, ich mache das jetzt in einem Investorenverfahren. Wo es aber, ich stelle das gerade in Köln zum Beispiel auch fest, wo das dann gemacht wird, teilweise ist da, wo in größeren Kommunen vor allen Dingen die Städte einfach über die Grundstücke, die sie brauchen, gar nicht verfügen. So, da ist dann einfach das Thema, jetzt kommt eine Kommune, typischerweise ein bisschen schlechter an Eigentümer von Grundstücken dran, ist da nicht so verhandlungsfähig, um sich eigene Grundstücke eben dann für diese Projekte zu sichern. Insofern kann das ein Thema sein, weshalb dann so ein Investorenmodell Sinn macht. Oder auch eben, wenn ich dann zumindest auch noch sage, ja, dann bitte aber auch den Betrieb der Immobilie hinten raus bei dem Investor mit vergeben, weil ich dann natürlich auch für den Investor einen Anreiz tatsächlich setze, das Gebäude so zu konzipieren, dass es eben im Betrieb auch wirklich Kosten spart. Was da manchmal so ein bisschen einfach noch schwierig ist, auch im Sinne, wir hatten gerade Transparenz als Stichwort. Kommunen wissen ja in der Regel ehrlicherweise gar nicht wirklich, was die eigenen Gebäude im Betrieb kosten. So, und dann ist natürlich auch, wenn ich das jetzt versuche, wirtschaftlich miteinander zu vergleichen, wenn ich nicht weiß, was kostet mich das, wenn ich das selber baue und betreibe, dann habe ich keine Vergleichsgröße. Und insofern ist da einfach aus meiner Sicht gerade das größte Hemmnis ist diese Intransparenz, weil ich glaube schon.
Aber wieso wissen das denn Verwaltungen nicht? Also die, weißt du, das ist ja Zurennen auf die Betonwand oder Zufahren auf die Betonwand mit 200 km/h. Also, und wir reden ja jetzt nicht erst seit Anfang des Jahres über KI, über Daten, über Facility Management im Wandel und so weiter. Also haben die alle irgendwie Augenklappen, Ohrenklappen und sind nur in ihrer Welt, oder?
Ja gut, eine Kommune ist halt an der Stelle anders aufgestellt. Das ist halt sag mal ein Wirtschaftsunternehmen, was eben eine Immobilie betreibt und dafür eine Miete generieren muss, erfasst logischerweise die Kosten, die es hat und trackt die sehr genau, weil es halt einfach damit eine Gewinnerziehungsabsicht hat und das eben maximiert und optimiert. Eine Kommune tickt ein bisschen anders an der Stelle und sag mal, da sind Verwaltungsmitarbeitende sind dann ein großer Topf, der ist erstmal da und jetzt müsste ich halt hergehen und da solche Strukturen einführen und das wirklich mal erfassen und transparent machen, welcher Mitarbeiter kümmert sich jetzt hinter wirklich um den Betrieb und für welches Gebäude und. So, das wird halt in der Form nicht gemacht, also zumindest mir nicht bekannt, dass es gemacht wird. Und wenn ich mich mit Kommunen unterhalte, manche Kommunen haben durchaus so interne Verrechnungssätze, die dann aber in Bereichen liegen, wo, wenn ich die Zahlen höre, wo ich denke, ja, da können gar nicht alle Kosten drin sein, weil das, also wenn da irgendwie, was ich, 6, 7, 8 Euro oder so pro Quadratmeter virtuelle Miete einem Schulnutzer hinter in Rechnung gestellt wird, da sind definitiv nicht alle Kosten drin. Das geht gar nicht. Und insofern ist das halt einfach wirklich das große Problem, dass da Äpfel mit Birnen verglichen werden in solchen Diskussionen oft. Und das erschwert solche Modelle tatsächlich dann einfach an der Stelle.
Zum Schluss, lieber Björn, hatten wir in der Vorbereitung, oder ich hatte dich gebeten, in der Vorbereitung so Thesen aufzustellen. Und ich würde jetzt gern mal zwei Thesen mit dir, die so ein bisschen in die Zukunft gehen, besprechen. Die erste ist, du hast gesagt, das Sondervermögen ist eine historische Chance. Ob wir sie nutzen, entscheidet sich in den nächsten Jahren der Umsetzung. Wie optimistisch bist du denn?
Ich bin das ist ein bisschen Typfrage, ich bin grundsätzlich immer optimistisch, sonst würde ich vielleicht auch nicht so viel mit der öffentlichen Hand zusammenarbeiten, weiß ich nicht. Nein, Spaß beiseite. Ich erlebe ganz viel Aufbruch in dem Bereich, gerade auch in den letzten Jahren, wenn ich das auch vergleiche mit vor 10 Jahren, wo kaum jemand Totalunternehmerverfahren gemacht hat. Es ist an vielen Stellen wirklich auch Bewegung drin. Das ist in der Presse nicht immer so ablesbar aus den genannten Gründen. Hat auch was damit zu tun, dass es natürlich, wenn ich 30, 40, 50 Jahre lang Gebäudeinstandsetzungen verschlafen habe, dann fange ich nicht an und nach 5 Jahren ist alles gut, sondern das dauert dann logischerweise auch ein bisschen länger. Aber ich bin da durchaus optimistisch, dass wir aktuell eine Situation haben, wo an vielen Stellen einfach auch die Probleme erkannt werden und zumindest mal adressiert werden. Überall ist Luft nach oben und ich wünsche mir ganz viel, aber ich bin erstmal grundsätzlich optimistisch. Ja.
Zweite These von dir: Am Ende wird man das Sondervermögen nicht an Milliarden messen, sondern an fertiggestellten Projekten. Was würdest du denn in 5 Jahren sagen, was wäre jetzt das Ziel, wie viel Prozent zum Beispiel der Schulen in Köln sollten da fertig sein?
Ja, was heißt so realistisch und sollten? Es geht da natürlich so ein bisschen teilweise
auseinander.
Wir werden in 5 Jahren nicht fertig sein und wir werden in 5 Jahren auch nicht bei der Hälfte sein. So glaube ich, so realistisch muss man sein. Ich würde mir wünschen, dass über das Sondervermögen, weil das haben wir ja auch diskutiert, dass diese Summe wird jetzt eben nicht reichen, um das Problem in Gänze zu lösen. Ich würde mir wünschen, dass, weil wir dieses Geld eben jetzt auch in der Kürze der Zeit umgesetzt bekommen müssen, sich an den Strukturen wirklich was ändert. Und insofern, ich tue mich schwer, so ein bisschen jetzt eine konkrete Zahl zu sagen, wie viele Schulen müssen dann fertig sein. Das ist auch, glaube ich, die falsche Betrachtung. Ich würde mir wünschen, dass wir in 5 Jahren eben an einem Punkt sind, wo wir sagen, okay, wir haben weiterhin die Losweisevergabe und das hat seine Berechtigung. Wir haben aber genauso gut auch erkannt, dass wir die Total- und Generalunternehmervergabe irgendwie mal auch als einen der Normalfälle legitimieren müssen und ermöglichen müssen. Und ich würde mir auch wünschen, dass wir in 5 Jahren vielleicht an einem Punkt sind, wo wir auch klare, auch faire Bedingungen ausgehandelt haben, wie eben Investorenmodelle umgesetzt werden können. Eben durchaus auch jetzt nicht nur aus Sicht von der Immobilienwirtschaft, sondern eben auch aus Sicht des Steuerzahlers und der öffentlichen Hand. Ich glaube, das ist einfach, man muss das miteinander in Balance bringen, weil sonst wird es nicht nachhaltig funktionieren. Wenn wir jetzt Modelle ausrollen, wo irgendwie die Immobilienwirtschaft ganz toll dran verdient und sich irgendwie ein paar an einzelnen Projekten irgendwie die Taschen voll macht, machen, dann ist es auch kein dauerhaft tragfähiges Modell, sondern es muss, ich glaube, da steckt...
Also es muss über die Fläche funktionieren.
Es muss über die Fläche funktionieren, dazu muss es fair ausgehandelt sein und dazu muss es eine Transparenz im Markt geben, was eben auch sinnvolle und faire Bedingungen sind. Und da würde ich mir schon wünschen, dass wir da in 5 Jahren ein Stückchen weiter sind und diese Modelle einfach mal gleichberechtigt nebeneinander stehen und man dann wirklich auch projektspezifisch gucken kann, was eignet sich wofür und das Beste für die einzelnen Projekte da rausholen kann.
So, das macht dann für mich, ich muss dann wahrscheinlich noch mal in 1,5, 2 Jahren bei dir nachfragen. Ja, damit wir mal schauen können, wie es vorwärts gegangen ist und was sich vielleicht auch geändert hat in meiner... Ja. Welt geht das ja alles ein bisschen viel zu langsam. Also mir wäre es lieb, wenn das alles ein bisschen schneller gehen würde, aber da haben wir ja nochmal, wir haben sozusagen einen Anschlusstermin.
Sehr gerne, genau. Nein, also wäre mir auch lieb, wenn das alles sehr, sehr schnell geht. Und ich glaube, an vielen Stellen kriegen wir da auch durchaus PS auf die Straße und beschleunigen Sachen, aber es wird in 5 Jahren eben noch nicht fertig sein, das wird so sein.
Björn Fries, vielen lieben Dank für das Gespräch und bis ganz bald, würde ich sagen.
Ja. Sehr gerne und vielen Dank in deine Richtung auch.
Das war der Immobilierus Podcast. Weitere Folgen gibt es auf immobilierus.de sowie auf allen Podcast-Plattformen. Aktuelle Nachrichten, Analysen und Hintergründe aus der Immobilienwirtschaft finden Sie unter immocom.com. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, freuen wir uns über eine Bewertung und ein Abo.